Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zum kürzesten Urlaub der Welt. Dauert bei uns eine halbe Stunde, zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht, bringt Sie auf andere Gedanken und ist unfassbar bereichernd. Hier in diesem Podcast lernen Sie Reiseleiter kennen, spannende neue Reiseziele und Sie bekommen all das, was Sie dazu wissen müssen, aus erster Hand. Die meisten meiner Gesprächspartner von Studiosus, die haben nämlich eine ganz besondere Verbindung zu dem Ort, um den sich dieser Podcast heute dreht. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und habe den roten Teppich ausgerollt für meinen Gesprächspartner heute zur Stadt Lyon. Ich freue mich sehr auf Matthias May. Hallo Matthias.
Hallo René.
Wie lange bist du schon bei Studiosus?
Ich habe 2014 bei Studiosus angefangen, bin als Reiseleiter aber schon seit 2012 tätig, weil ich gerade in Lyon eine Ausbildung gemacht habe als Reiseleiter und bin dann also in medias res gleich in diese Stadt hineingefallen noch.
Woher kommst du, wo lebst du und wohin ging eigentlich deine letzte Reise? Das ist auch immer ganz spannend.
Ja, das stimmt. Ich bin in Erfurt aufgewachsen. Ich lebe mittlerweile, also seit meinem Studium, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, in Leipzig und bin als Reiseleiter relativ viel unterwegs. Das heißt, im Sommer mache ich Frankreich und im Winter bin ich in Indien und in Laos, Kambodscha, Vietnam unterwegs und ich bin jetzt vor 2 Tagen relativ frisch erst aus Delhi wiedergekommen. Freue mich also, hier jetzt scheint gerade herrlich die Sonne. Das war zwar in Delhi auch der Fall, aber ein bisschen Smog lag drüber.
Ja, man sieht aber auch, du hast ein bisschen Farbe abbekommen, mein Lieber.
Das lässt sich nicht verhindern.
Wie ging es eigentlich los? Du hast gerade schon gesagt, du hast eine Ausbildung zum Reiseleiter in Lyon gemacht. Was hast du vorher getan, bevor du das Reisen für dich entdeckt hast?
Ich habe Geisteswissenschaften studiert, und zwar Geschichte und Literaturwissenschaften, wie ich immer gerne sage, der sichere Weg zum Arbeitsamt. Weshalb ich mir halt schon mal überlegt habe, was könnte ich denn machen, um vielleicht irgendwie an Geld ranzukommen? Ja. Habe dann ein Erasmus-Jahr in Frankreich gemacht. Das war in Lille in Nordfrankreich. Und habe dort dann die Idee entwickelt, Mensch, vielleicht könnte ja wirklich der Tourismus was sein. Habe in Burgund dann ein Praktikum gemacht und habe dort dann waschechte Reiseleiter getroffen, die mir gesagt haben, Mensch, es gibt dieses Diplom, mach das doch mal. Und das habe ich dann wirklich getan und habe dann erst in Lyon als Local Guide gearbeitet. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, das ist mir zu langweilig. Es ist zwar eine sehr, sehr ausführliche Stadt, aber die meisten Gäste, die ich dann so hatte, die hatten einen halben Tag zur Verfügung. Also hat man immer das Gleiche gemacht und ich wollte mehr und hatte schon immer Studiosus im Blick und habe dann also 2 Jahre später dort angefangen, am Anfang also nur Frankreich und dann kamen, wie gesagt, die anderen Länder relativ schnell dazu.
Dann lass uns unser Abenteuer jetzt beginnen. Ich kenne Lyon eigentlich nur von der Durchfahrt meiner Familie, die macht fast jedes Jahr da in Frankreich Urlaub und da stehen wir dann meistens im Stau. Mhm. Erzähl mir mal von der Lage, denn die ist ja schon aufgrund der 2 Flüsse wirklich außergewöhnlich.
Und du machst das genauso wie die meisten Menschen, die kennen nämlich Lyon auch größtenteils durch diesen Stau. Das ist sogar eine französische Tradition, weil die A6, das ist die L'Autoroute du Soleil, die Autobahn der Sonne, führt direkt durchs Zentrum durch. Zumindest so im Originalbau in den 70er Jahren. Man hat mittlerweile einen Autobahnring drumherum gebaut, aber es haben sich alle da durchgezwängt, vor allem also auch durch den Berg, der da nochmal durchgeht. Und deswegen, die meisten kennen also wirklich Lyon nur vom Stau, wo sie Meter für Meter sich voranarbeiten. Ging mir selber auch so. In den 90er Jahren bin ich mit meinen Eltern in die Provence gefahren und habe gefragt, wieso halt man denn dort nicht? Und die mürrische Antwort war nur, das ist eine Industriestadt. Und irgendwie mein Schicksal hat mir gesagt, ich will da unbedingt hin. Mein Erasmus-Jahr, ich wollte schon nach Lyon, das hat nicht geklappt, das ist Lille geworden, was auch hervorragend ist. Und dann habe ich dann also wirklich drauf gedrückt und irgendwann habe ich es hingekriegt und es hat sich wahnsinnig gelohnt. Du hast recht, Lyon hat 2 Flüsse, das ist sehr außergewöhnlich. Normalerweise ist man ja schon happy, wenn man einen zur Verfügung hat. Und das sind auch beides relativ große Flüsse. Der Rhône, wie man auf Französisch eigentlich Le Rhône sagt, ist da sehr, sehr massiv, kommt aus den Alpen. Und die Saône, einige fragen immer, wie spricht man es denn aus? Ist es Saône oder nein, es ist die Saône. Die schlängelt sich aus dem Burgund einher. Und beide Flüsse haben also so eine Distanz von 2 bis 3 Kilometern, wo sie mehr oder weniger parallel fließen. Und das ergibt dann eine Halbinsel, auf Französisch La Presqu'île. Und das ist das aktuelle Zentrum. Und links von der Saône haben wir die Altstadt und Stunden rechts davon. Da breitet sich ein riesiges Häusermeer, was also Lyon wirklich wahnsinnig groß macht.
Die Stadt ist gewachsen im Laufe der Jahre und zwar näher an die Flüsse. Das kann man sich auch chronologisch anschauen, denn jede Epoche in der Geschichte der Stadt hat in der Architektur ihre Spuren hinterlassen. Ist das so?
Absolut, absolut. Weil das Beste, was man machen kann, wenn man nach Lyon kommt, selbst wenn man nicht viel Zeit hat und vielleicht nur so 3 Stunden einen Vormittag zur Verfügung hat, ist, dass man erstmal auf diesen Hügel hochfährt. Wie gesagt, 2 Flüsse, die Halbinsel zwischendrin. Und dann haben wir also links davon steigt der Berg leicht an und dort oben steht eine Pilgerkirche. Sie heißt Notre Dame de Fourvière. Die ist interessant. Sie ist auch aus dem 19. Jahrhundert für einige überkitschig. Aber was wirklich indiskutabel spektakulär ist, ist daneben den Ausblick zu genießen. Und dann sieht man also die ganze Stadtentwicklung, denn diese Stadt ist wirklich von diesem Hügel herunter gewachsen, dann langsam über die Saône und dann irgendwann später, erst so im 17., 18. Jahrhundert, über die Rhone hinweg. Und deswegen kann man einen richtigen chronologischen Spaziergang machen. Man kann in der Antike oben anfangen, geht dann in die Renaissance, ins Mittelalter und dann also langsam in die Moderne über und kann also alle architektonischen Highlights von dem 1. Jahrhundert vor Christus bis ins 21. Jahrhundert erleben.
Wunderschöne Vorstellung. Wie wichtig waren denn die 2 Flüsse damals für den Handel?
Wahnsinnig wichtig. Lyon ist eigentlich wirklich eine Handelsstadt. Dazu müssen wir kurz sagen, die Rhone ist historisch gesehen eine Grenze gewesen für viele Jahrhunderte, nämlich das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen ging bis dorthin und die Saône ist aber immer gut als Handelsfluss genutzt worden und das Ganze hat sich dann aber in der frühen Neuzeit ausgedehnt, sodass die Stadt komplett wachsen konnte und das Ding, was Lyon immer groß gemacht hat, seitdem Asterix und Obelix da vor Ort waren und bis also heute, das ist Handel gewesen und das ist Wirtschaft gewesen und das merkt man der Stadt also in all ihren Poren an. Es geht Lyon gut und es ging Lyon immer gut.
Wo viel Wasser existiert, da gibt es meistens auch eine florierende Industrie. Du hast es ja gerade angerissen. Ja. 2 Beispiele, was gibt es da heute noch in Lyon, was man erwähnen könnte?
Na gut, wenn man wirklich an dieser Autobahn nach Süden fährt, dann merkt man dann am Ende, wenn man durch ist durch den Stau, der nicht immer existiert, aber im Sommer, ja, wenn alle in die Provence wollen, schon, dann merkt man dort die Hässlichkeit wirklich. Im Süden stehen Raffinerien, das fördert die Stadt ganz stark und dann haben wir wirklich Pharmaindustrie ohne Ende. Sanofi zum Beispiel ist dort angesiedelt.
Und Europol gibt es auch noch, ganz nebenbei.
Interpol gibt es auch.
Interpol
und Euronews gibt es auch. Ja, also insofern. Also dann in diesem riesigen Häusermeer nach der Rhone, da gibt es auch ein Geschäftszentrum, das heißt La Pardieu. Mhm. Da hast du quasi alles, was du so als französischer Wirtschaftsökonom gerne sehen möchtest, damit es pulsiert. Das ist alles vorhanden.
Wie viele Menschen leben heute hier in Lyon?
Das ist immer eine magische Frage in Frankreich. Denn wenn man die eigentliche Stadt nimmt, den Franzosen mögen das Phänomen der Eingemeindung nicht. Deutsche Städte schummeln gerne und holen also möglichst viele Menschen ins Boot. Franzosen machen das nicht. Wenn wir ganz streng und ernst sind, sind es nur 520.000, die in Lyon leben. Aber wenn man wirklich da oben steht bei Fourvière, mal guten Blick, sieht man von dort übrigens den Mont Blanc. Und dann guckt man über dieses Häusermeer, dann haben wir es hier mit so ca. 2,3 Millionen zu tun.
Du hast es eingangs schon erwähnt, es gibt das alte Lyon und das neue. Die Infrastruktur, die unterscheidet sich wirklich gewaltig. Im alten Lyon sind die Gassen eher klein und gemütlich. Anders als im Neuen, da ist alles ein bisschen gewaltiger, ein bisschen ausladender, ne?
Genau, also der eitle Handel, der mit den Seidenwebern auch angefangen hat, der ist wirklich im Vieux Lyon und da passen vielleicht dann so in den kleinen Gassen 2 Leute, in den engen kleinen Passagen 1 Mensch hintereinander nur durch, während wir quasi auch schon auf der Halbinsel das 19. Jahrhundert haben und da ist ja Frankreich berühmt für die großen Boulevards und alle denken an Paris und denken sich, ah, da hat man das Flanieren erfunden. Stimmt nicht, dieser allererste Boulevard, der gebaut wurde, der ist in Lyon gebaut worden. Der existiert auch immer noch. Das ist wirklich die Hauptachse, die wir auf dieser Halbinsel haben. Und danach übrigens wurde das dann in Paris groß ausgebaut. Und in Lyon ist es sogar noch besser, denn das ist größtenteils Fußgängerzone. Man kann also wirklich, wirklich gut flanieren.
Was zeigst du deinen Gästen in der Altstadt? Also was sollte man hier unbedingt mal gesehen haben? Welche Bauten, welche Werke gibt es dort? Welche Gegenden, die man erlebt haben sollte in Lyon?
Na gut, wenn man als Gast nach Frankreich kommt, eine Sache, die quasi immer indiskutabel ist, ist nach der Kathedrale zu fragen. Mhm. Und die haben wir auch in Lyon. Immerhin ist das die wichtigste Kirche Frankreichs, denn dort sitzt der Primat de Gaulle, also der höchste Bischof, an dieser Stelle sogar ein Erzbischof. Unter uns, es ist ein klassisches 1x1, was wir mit dieser Kathedrale Jahre haben. Also es gibt ohne Zweifel, wir haben bei Studiosus ja auch eine Kathedralentour in Nordfrankreich, da gibt es kunsthistorische größere Highlights. Die Kirche ist in Ordnung, sie ist frisch renoviert, aber eigentlich, nachdem man das dann abgearbeitet hat, geht es vielmehr durch die kleinen Gassen hindurch. Mhm. Und da haben wir einiges an Kunstschätzen, die aus der Renaissance kommen, also Häuser, die wirklich großartige Innenhöfe haben, die sehr, sehr charmant sind. Das ist das eine. Und das andere ist, diese Stadt ist schon im 16. Jahrhundert vor allem bei Seidenwebern ein wichtiger Standort gewesen und ist also sehr, sehr eng und voll gewesen. Was fehlte, waren Straßen.
Ja.
Und man hat dieses Problem gelöst, indem man durch die Häuser durch dann kleine Passagen gebaut hat. Mhm. Die nennt man in Lyon Traboul. Davon gibt es bis heute immer noch so circa 300.
Ja.
Sowohl in der neueren Stadt auf der Halbinsel, aber vor allem in der Altstadt. Viele von denen sind geschlossen, weil das quasi ja durch Privathäuser durchgeht. Und einige sind offen. Und La Grande Traboul, die große Traboul, die geht so durch 3-4 Häuser durch. Und das ist obligatorisch, dass man da immer durchgehen muss. Und das ist dann so ein Weg, da muss also Mensch hinter Mensch laufen. Anders geht's nicht.
Eine Sache aber wurde niemals nicht durch diese Gassen transportiert.
Richtig.
Was war's?
Richtig, richtig. Und zwar, man hat alles möglich natürlich in Lyon gehandelt. Jede Wurst wurde dorthin durchgetragen. Was man aber nie transportiert hat, das ist Seide gewesen. Ja. Denn Seide wurde immer beim Seidenweber produziert und wurde dann zum Seidenhändler gebracht. Und die haben also den Stoff verkauft nach Gewicht. Und wir wissen immer, wenn es regnet, wird der Pulli schwer. Das heißt also, man hat die frisch gewebte Seide am besten an einem Regentag ausgeliefert, damit die noch mal ein bisschen ordentlich Wasser aufgenommen hat. Und dann ist man auf keinen Fall durch die Traboul gelaufen.
Ich finde, den Charme entwickelt eine Altstadt immer mit ihren Märkten. Davon hat Lyon auch einige zu bieten. Du schwärmst aber ganz besonders von der Markthalle. Du sagst, sie ist nicht unbedingt schön, aber sie lebt.
Nein.
Nein.
Sie lebt, absolut. Diese Markthalle, jetzt träumt man auch davon, dass man in dieser Altstadt oder vielleicht im Zentrum der Innenstadt zwischen Rhône und Saône, dass man dort diese Markthalle findet. Pustekuchen, ist nicht so. Denn in diesem Handelszentrum La Pardieu, dort ist eine Halle gebaut im allerschönsten Brutalismus. Wer quasi diesen Baustil mag, der kann nach La Pardieu fahren und wird vieles entdecken. Und die hat aber einen berühmten Namen. Sie ist also nach dem berühmtesten Koch der Stadt benannt, nach Paul Bocuse. Und wer also wirklich die allerbesten Lebensmittel der Stadt sucht, der wird sie in dieser Markthalle finden.
Das ist jetzt eher ein Markt, der die Kulinarik gut abdeckt, sagst du. Gibt es aber auch Trödelmärkte, die in Lyon besuchenswert sind?
Also ich als armer Student bin mal schnuppern gegangen in den Hallen von Paul Bocuse und habe geträumt davon, mir das leisten zu können und in wenigen Momenten auch mal getan, wenn ich alltäglich quasi einkaufen war. Und ich habe also das große Glück gehabt, dass ich wirklich in der Innenstadt gewohnt habe. Gab es auch einen Samstagsmarkt und da bin ich dann dort einkaufen gegangen und das ist auch wirklich sehr, sehr schön an der Saône entlang und dort gibt es auch etwas, was man in Paris hat. Man kann sich also Paris sparen, weil da sind viel zu viele Touristen und kann also die bessere Variante Lyon nehmen und dort gibt es also das Gleiche, was wir in Paris auch haben, nämlich so Händler, die Second-Hand-Bücher anbieten und darüber hinaus, Lyon als größere Stadt hat eine Institution, die fast jede französische Stadt hat und zwar ist das eine mildtätige Organisation, die heißt Notre-Dame de Saint-Esprit. Dort geben Menschen ihren Besitz ab, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist, wir eine Haushaltsauflösung haben etc. Das wird dort organisiert, neu strukturiert und billig wieder zurückverkauft. Mhm. Und wenn man Secondhand sucht, wenn man Trödel sucht, wenn man einfach mal sehen will, was in einer anderen Nation so in den 70er, 80er, 90er Jahren produziert wurde, das ist ein absolutes Paradies. Und ich habe in Lyon dreimal umziehen müssen, drei unterschiedliche kleine Wohnungen gehabt oder WG-Zimmer gehabt und habe mich jedes Mal einrichten müssen. Und das war immer mein größtes Vergnügen, dort dann quasi einkaufen zu gehen. Vom Trenchcoat bis über die Oma-Tasse aus den 70er Jahren. Man hat alles gefunden. Man findet auch heute immer noch alles.
Also langsam fange ich wirklich an zu glauben, Matthias, dass es so wahnsinnig viel zu erleben gibt in Lyon.
Absolut.
Mehr als ich der Stadt wirklich zugetraut habe. Das kann ich dir hier schon mal sagen. Es gibt auch ein Amphitheater. Es gibt ein Museum am Felsen, von dem ich gehört habe, was kann ich hier erleben?
Ja gut, man kann sehr, sehr viel erleben. Wenn wir jetzt mal gleich bei den Museen bleiben und nochmal auf deinen Einstieg zurückkommen, da hast du ja gesagt, es gibt diesen Stau und wenn man diesen Stau durchfährt und am Ende fast da ist, dann steht man oder man fährt an einem Gebäude vorbei, wo man sich so denkt, welche Aliens sind hier gerade gelandet? Weil dort steht also etwas, ein Gebäude, das sieht aus wie ein UFO. Riesengroß. Es ist ein Gebäude, was ein österreichischer Architekt errichtet hat und was also einen sehr schönen Namen trägt, nämlich das Musée de Confluence. Confluence Fluss bedeutet Zusammenfluss, weil an dieser Stelle nämlich dann Rhône und Saône zusammenfließen. Also die Saône fließt in die Rhône hinein. Und man hat beschlossen, dass man dort ein prächtiges Gebäude errichten möchte. Man kann sich vorstellen, das ist ein unsicherer Grund. Insofern also hat man mit dem Bauarbeiten noch wesentlich länger gebraucht. Man kennt das. 4 Jahre waren geplant, 14 Jahre sind es geworden. Und dann steht aber seitdem also ein spektakulärer Bau, der nicht nur großartig von außen aussieht. Ja. Gut, es gibt einige Leute, die meinen, das ist hässlich. Ich finde es jetzt spektakulär. Sondern der auch von innen hochspannend ist, weil man hier auch diesen Begriff des Confluence, des Zusammenflusses, neu definiert hat. Denn man hat mehrere Museen zusammengelegt und hat also zum Beispiel so ein ethnologisches Museum, ein Naturkundemuseum hineingepackt. Und das ist museologisch wirklich sehr, sehr modern. Man entdeckt tolle Objekte und die haben auch genügend Freiraum geschaffen, um regelmäßig neue Wechselausstellungen zu haben. Und dieses Museum ist also wirklich, das ist das, was wir aus Bilbao kennen. Man bezeichnet das als Signature Building. Das hat Lyon nicht nötig, aber Lyon hat es halt jetzt auch.
Also ich bin da voll auf deiner Seite. Wir haben uns jedes Mal gefragt, wenn wir da im Stau langsam dran vorbeifahren, was mag das wohl sein? Und endlich kann ich bei meiner Familie mal so richtig auf den Pudding hauen und verraten, was man da drin alles findet. Dank dir, mein Lieber.
Ich glaube, es ist kurz vorher eine Abfahrt. Du könntest kurz runterfahren und reinschauen.
In der Tat habe ich das auf dem Schirm, wirklich. Das nehme ich mir ganz fest vor.
Ja.
Jetzt brauche ich noch das Museum auf den Felsen, das laut dir ja auch so besonders sein soll.
Ja, genau. Also es gibt zwei Museen. Es gibt mehr als zwei Museen, aber diejenigen, die eine große, große Leidenschaft für die Antike haben, die werden auf jeden Fall oben auf diesem Felsen, haben wir nicht nur diese Pilgerkirche, sondern das von dir genannte Amphitheater, was sich dort auch befand. Mhm. Und dort hat man in den 70er Jahren in den Felsen hinein quasi ein Museum gebaut. Das sieht man als solches gar nicht. Aha. Und wer also wirklich eine Leidenschaft für die Römer hat, der wird dort sehr, sehr viele Funde entdecken. Denn neben diesem Theater gibt es jetzt keine großen Ruinen mehr aus der Römerzeit, die man sehen kann. Also keine Häuser. Wir sind nicht in Pompeji, aber man hat also viel ausgebuddelt, viel ausgegraben. Das kann man alles in diesem Museum sehen. Wenn man aber unten ist, dann in der Altstadt, gibt es ein Museum, was ich muss ganz ehrlich sein, über Jahre hinweg ignoriert habe und dachte, was ist denn das für ein Schwachsinn? Das heißt nämlich Musée du Cinéma de Miniature. Und man konnte dort immer von außen eine kleine Miniatur sehen, die fand ich ganz süß. Und irgendwann bin ich wirklich mal reingegangen und ich bin also aus dem Strahlen nicht wieder rausgekommen, weil sie haben eine große Abteilung mit kleinen Miniaturen, wo man wirklich, wenn man es gut fotografiert, den Leuten Glauben machen kann, denen man diese Fotos zuschickt, man sei in einem Luxushotel oder so gewesen. Und dann haben sie Filmausstattungen, also Filmsets zum Beispiel. Wer den Film Das Parfüm gesehen hat, der kann quasi in dieser Stadt umherlaufen, im kleinen Maße wohlgemerkt, aber kann wirklich dieses gesamte Filmset sehen. Und dieses Privatmuseum hat wahnsinnig viel gesammelt, was es so an Filmüberresten gibt. So zum Beispiel, ich als Kind der 90er Jahre bin ein großer Fan von Madame Doubtfire gewesen und diese Maske, die Robin Williams da getragen hat, die kann man dort immer noch sehen und solche Sachen. Und es ist spektakulär. Und das Ganze hat einen guten Bezug, denn Lyon ist die Stadt des Kinos. Nächster Superlativ. Man arbeitet im Tourismus immer mit Superlativen.
Ja.
Denn es sind die Gebrüder Lumière gewesen, die in Lyon das Kino erfunden haben.
Du siehst mich sprachlos.
Ja, ich weiß.
So, mein Lieber, jetzt kommen wir endlich mal zur Küche, von der du ja auch schwärmst.
Ja.
Von der die Franzosen schwärmen. Manche Europäer, der auf der Suche nach Gaumenfreuden ist sowieso. Warum ist die Küche in Lyon so gehoben? Was macht sie aus? Was macht sie so besonders? Warum finde ich gerade in Lyon so viele Sterneküche?
Na, in Lyon würde man sagen, weil wir ganz einfach die Capitale de la Gastronomie sind, ohne es groß zu erklären. Aber es ist historisch gewachsen. Letztendlich, diese Sterneküche ist ja auch eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Das ist ja, da geht Michelin, dahinter steckt eine Reifenfirma, die ja auch ihren allerersten Kunden ja was mitgeben wollte, wo sie quasi nicht nur ihre Reifen wechseln können, sondern auch essen können. Und damals gab es in Lyon mehrere Frauen, Hausfrauen, die ein bisschen außerhalb der Stadt angefangen haben zu kochen. Und die waren wirklich extrem talentiert in ihrer Art und Weise. Und einige von denen haben auch wirklich Sterneauszeichnungen bekommen. Ja. Und das sind die sogenannten Mer Lyonnaise. Und das ist eigentlich die große Basis der Küche aus Lyon. Und wenn man also Paul Bocuse kennt, muss man immer schnell dazu sagen, auch das ist ein Schüler dieser Mer Lyonnaise gewesen. Und darüber hinaus ist es aber alles gewachsene Tradition. Also das sind Rezepte, die gibt es seit vielen Jahrhunderten und die schätzt man in der Stadt sehr.
Womit kochen die Menschen dort in Lyon deiner Meinung nach am besten? Also was sollte man da unbedingt genießen? Fisch? Ist es Fleisch? Oder?
Es sind Würste. Ich meine, man würde ja sagen, Mensch, Lyon, ja, es gibt doch die Lyoner Wurst und ja. Jeder, der zuhört und aus dem Saarland kommt, wird jetzt stocken und sagen, Moment, das ist unser Ding. Dem ist auch so. Aber Lyon hat andere Fleischprodukte und da gibt es also mehrere. Es gibt die Rosette, die bekommt man in jedem guten französischen Supermarkt, aber die besten natürlich kommen aus Lyon. Und dann gibt es eine andere Hartwurst, glaube ich, heißt die Kategorie richtig. Eine andere, die ein bisschen runder ist, eingewickelt in so ein Netz, weshalb man in Lyon sagt, das sieht doch aus wie ein kleines Christuskind. Deswegen heißt sie Le Petit Jésus. Und daran ist man schon sehr, sehr gut. Selbstverständlich gibt es noch einige Käsesorten. Südlich von Lyon kommt der Saint-Marcellin her. Fett hoch 10, aber deswegen geschmacklich hoch 20. Man sollte nie auf die Idee kommen, Lyon irgendwie abnehmen zu wollen. Das geht nicht gut.
Auf welchem Niveau bewegen sich eigentlich die Weine dort? Also wir fahren ja immer runter Richtung Südfrankreich, auch nicht ganz ohne Grund. Wie ist das in Lyon?
Nein, Lyon kann man sich wirklich aussuchen, ob man Richtung Norden oder Richtung Süden geht. Nördlich von Lyon haben wir das Beaujolais und dort denkt man immer, Kopfschmerzwein, stimmt nicht. Wir haben also auch qualitativ sehr hochwertige Weine aus dem Beaujolais und südlich davon geht ja schon die Côte du Rhône los. Du fährst immer nach Südfrankreich, weil du dort quasi die südliche Côte du Rhône trinken willst. Die nördliche ist auch ganz, ganz hervorragend. Wenn du mich subjektiv fragen würdest, ich würde weniger den Beaujolais trinken, sondern eher so Saint-Joseph zum Beispiel heißt ein Anbaugebiet, was wir dort oben haben. Okay. Und das mit diesem Saint-Marcellin-Käse zusammen ist einer der besten Aperitive, den ich kenne.
Das klingt jetzt, als würdest du stets und ständig in irgendwelchen Restaurants ganz teure Sachen und ganz erlesene Weine genießen. Aber es ist nicht so, denn du kannst auch einfach mal mit einem Stück Baguette an deinem Lieblingsplatz glücklich sein. Wo in Lyon ist der, wo du einen schönen Blick auf die Stadt hast oder einfach das Leben dort genießen kannst?
Na, gute Frage. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den schönen Blick über die Stadt haben möchte, weil da gucken ja die meisten. Ich glaube, ich will mich lieber ein bisschen verstecken. Und wenn wir jetzt nochmal diese Geografie nehmen, wir haben diese beiden Flüsse und diese Halbinsel am Ende, da wo die beiden Flüsse erst anfangen, quasi parallel zu fließen, steigt das Ganze an. Ja. Und das ist das Croix Rousse und die Ponte de Croix Rousse, also der Anstieg. Und dort haben auch die Seidenweber im 19. Jahrhundert gelebt, haben ganz neue Architekturen geschaffen. Denn wir haben auch aus Lyon wieder der nächste Superlativ, quasi die Moderne der Weberei, nämlich Monsieur Jacquard hat dort ein Lochkartensystem erfunden, mit dem man als Weber wesentlich schneller weben kann. Das Problem war nur, die Webstühle wurden jetzt größer und höher, sodass dort die Innenräume so fast 5 Meter Höhe haben. Und ich finde das Croix Rousse, was heute von vielen Studenten bewohnt wird, wahnsinnig charmant. Und da gibt es so kleine Plätze mit großartigen Cafés, die auch Röstereien selber sind. Da würde ich mich immerhin zurückziehen.
Aber den Blick auf die Stadt, den gönnst du dir auch hin und wieder. Und ja, zwar natürlich mit der unterirdischen Seilbahn.
Richtig, weil wenn man hochfährt zum Notre-Dame-de-Fourvière, klar, man kann hochlaufen. Es gibt auch einen Rosenkranzweg, wo man also auch immer wieder Stationen machen kann. Aber am besten wäre es, die Seilbahn zu nehmen, die unterirdische Seilbahn, die sehr, sehr charmant ist, die so ein bisschen sich hochruckelt. Aber die lohnt sich auf jeden Fall, ja.
Diese Location der Weberei mit den wahnsinnig hohen Zimmern, wann hast du die entdeckt? War das in der Zeit, als du dieses riesengroße Zimmer bewohnt hast, wo du dich ausbreiten konntest ohne Ende?
Naja, wie gesagt, ich habe ja mehrere Zimmer gehabt und eins davon war also eine Studenten-WG und das ist ja schön, wenn man nämlich diese Appartements der Canu, der Seidenweber, die sind 5 Meter hoch, da macht man mal einen Raum, eine große Wohnküche, wo man diesen Platz hat und der Rest wird segmentiert und das führt dann dazu, dass es sehr kleine Zimmer werden und mein kleinstes Zimmer, was ich hatte, waren 6 Quadratmeter. Das heißt, ich hatte ein Klappbett, ich hatte einen Klapptisch und nur eins von beiden konnte ich aufklappen. Aber das ist Frankreich auch. Es gibt wirklich enge Wohnräume. Ich glaube, in Paris wurde mal eine ganze Wohnung mit 10 Quadratmetern vermietet. Aber Frankreichs Wohnungen können teilweise sehr, sehr klein sein.
Großartig. Lyon, die Stadt des Lichts, Matthias, ist einmal im Jahr Traumkulisse. Hier wird das Lichterfest gefeiert und das ist jetzt kein Fest, bei dem jeder mit einer Taschenlampe aufschlagen kann und dort ein bisschen Spaß macht, sondern das ist ein echtes Highlight, auf das sich Gastronomen, Hoteliers jedes Jahr ganz besonders freuen und natürlich auch die Menschen, die dort leben.
Ja, Hoteliers freuen sich wahnsinnig darauf, denn jedes Hotel ist ausgebucht und man sollte nie auf die Idee kommen, im letzten Augenblick ein Hotelzimmer zu reservieren. Das wird überteuer sein, wenn es überhaupt zur Verfügung steht. Und zwar findet das Ganze nämlich am 8., 9. und 10. Dezember statt. Lyon liegt im Norden von Südfrankreich, so könnte man es formulieren. Man sollte auf keinen Fall denken, dass da noch schönes Wetter ist. Also Dezember ist nicht die Bestwettersituation, aber es lohnt sich trotzdem. Denn auf dieser Pilgerkirche steht eine goldene Marienfigur und zur Einweihung wollte man ein großes Feuerwerk errichten. Das ist schiefgegangen, weil es hat geregnet. Also haben die Lyonnais dann kleine Kerzen in ihre Fenster aufgestellt und in den 80er Jahren hatte man die Idee, guck, wir machen das groß. Keine kleinen Kerzen, sondern beeindruckende Illuminationen. Und das ist jetzt nicht nur einfach ein Scheinwerfer, der an eine Fassade gestrahlt wird. Jeder, der schon mal in Frankreich war, weiß, dass fast in jeder Stadt mittlerweile die Kathedrale groß beleuchtet wird. Und das sind meistens so Saint-Lumière-Shows, die so 10, 15 Minuten gehen und danach geht das Ganze von vorne los. An diesen 8., 9. und 10. Dezember in Lyon ist es wirklich jede Fassade. Das heißt, das ist ja eine richtige Kunst, die weltweit ausgeübt wird. Und ich würde sagen, die Olympiade davon, die findet einmal pro Jahr in Lyon statt, wo also jeder Künstler, der also mit Illuminationen was auf sich hält, dort vor Ort ist. Und alle Fassaden sind für diese drei Abende, sobald es dunkel ist, das ist der Vorteil vom Dezember, das ist lange dunkel, werden die angestrahlt und man kann da durch diese Stadt gehen und hat überall einen Flash-Moment nach dem nächsten.
Aber nicht jeden Tag ist Lichterfest in Lyon. Da gibt es ganz viele andere Tage, an denen du als Reiseleiter wirklich alles gibst, um deinen Gästen den schönsten Urlaub des Jahres zu bescheren. Wann ist das in deinen Augen gelungen? Also ich muss jetzt hier nochmal auf den Podcast-Titel eingehen. Ja. Wann ist dieses Gefühl von intensiver Leben für dich greifbar?
Am Ende, wenn die Gäste wirklich, wirklich lachen und glücklich sind, wenn sie das Gefühl haben, ja, sie haben was gelernt, aber sie wurden jetzt quasi nicht schulisch mit Fakten und Zahlen zugebombt, sondern sie haben eher zum einen Anekdoten, Geschichten als Erinnerung und zum anderen sinnliche Eindrücke. Also was mir immer wichtig ist, nicht nur über die Rosette reden, sondern sie also auch vor allem anbieten zum Verkosten, dass man also was schmecken kann, dass man was riechen kann, dass man was hören kann und dass man am Ende also wirklich mit all seinen Sinnen da durchgelaufen ist und wirklich das Gefühl hatte, ich war da, ich habe es genossen und es hat mir sehr gefallen.
Das hast du toll gesagt. Matthias, hier geht unsere Reise zu Ende. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit dir zu schwatzen.
Sehr gern.
Ich werde jetzt immer an dich denken, wenn ich in Lyon wieder im Stau stehe, aber ja, ich bin mir auch sicher, wir halten da jetzt mal an. Es gibt ja so wahnsinnig viel Schönes zu entdecken, wie ich jetzt weiß.
Auf jeden Fall.
Danke für die schönen Eindrücke und alles, was dein Lyon so besonders macht.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Und wenn auch Sie zu Hause oder unterwegs die Reiseleiter von Studiosus näher kennenlernen wollen, dann abonnieren Sie am besten diesen Podcast oder holen Sie sich alle wichtigen Informationen zu Ihrer Reise auf studiosus.com. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.